Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ja, hallo. Schön, dass Sie da sind. Begrüßen Sie mit mir Wolfram Eilenberger. Er ist der ehemalige Chefredakteur des Philosophie-Magazins, Programmleiter der Phil Cologne, neuerdings auch Programmleiter bei Nikolai Publishing in Berlin. Und leider ist er Fan des FC Bayern. Ich hoffe, wir können uns trotzdem verstehen. Aber ja, herzlich willkommen erstmal.
Dankeschön.
Aber heute begrüßen wir ihn vor allem in der, als Autor des viel gelobten, gefeierten, auch in der Literataz, die Sie hoffentlich alle unbedingt schon gelesen haben, gefeierten Autor des Buches Zeit der Zauberer, das große Jahrzehnt der Philosophie 1919 bis 1929. Es ist ein Epos der 20er Jahre. Es ist ein Porträt der großen Philosophen der Zeit, Ernst Cassirer, Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin und wen habe ich vergessen?
Martin Heidegger, kein Zufall, ja.
Genau, es ist die Verdrängung. Sie funktioniert. Genau, es ist ein Porträt dieser großen Philosophen, es ist aber auch ein Porträt der Epoche. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Das Buch ist eigentlich erst seit kurzem auf dem Markt und liegt tatsächlich schon in der dritten Auflage vor. Also es ist wirklich ein wahnsinniger Erfolg. Und ja, sprechen wir über das Buch. Herr Eilenberger. Wir haben Walter Benjamin, der die Großstadt liebt, sich in der Großstadt verliert, könnte man sagen, der Bordelle besucht, der zwischen Universität und Feuilleton als Prekärer lebt. Dann haben wir Martin Heidegger, den Hüttenphilosoph aus dem Schwarzwald, der dann tatsächlich eben Nationalsozialist wird. Wir haben Ernst Cassirer, der eben genau das zu spüren bekommt, den schrecklichen das Ansteigen des Antisemitismus. Und wir haben Paul Wittgenstein, der ja auch eine wahnsinnig interessante Figur ist, der in Cambridge als Gott gefeiert wird, Milliardärserbe, aber sein Erbe ausschlägt und lieber als Grundschullehrer in Österreich arbeitet. Diese vier Philosophen, was vereint sie? Wie kann man sie in dem Buch tatsächlich auf einen Nenner bringen? Was haben diese Menschen gemeinsam, außer dass sie in derselben Zeit leben?
Ja, zunächst einmal sind sie alles große Philosophen, prägende Philosophen des 20. Jahrhunderts, die das Zelt unseres Denkens aufgespannt haben. Die großen Schulen der Philosophie, wie wir sie heute kennen, sind auf diese vier Gestalten rückführbar. Sie haben gemeinsam, dass sie alle eine enge Verbindung zwischen Leben und Philosophie anstreben. Sie sehen Philosophie nicht als eine akademische Tätigkeit, sondern als eine Weise, das Eigenleben zu führen, ihm Orientierung und Halt zu geben. Und das Dritte, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie nach dem Ende des Ersten Weltkrieges sowohl persönlich als auch politisch-gesellschaftlich in eine Situation des vollkommenen Orientierungsverlustes und der Destruktion kommen. Die jeweiligen Kaiserreiche sind zerfallen, die jeweiligen Vermögen geschmolzen oder verschenkt. Vor allem aber ist die Leiterzählung, die diese ganze Kultur getragen hat, die letztlich eine Erzählung der Aufklärung und der Idee, dass man durch Bildung eine Zivilisierung des Menschen erreichen könne, mit dem Ersten Weltkrieg nicht nur fraglich geworden, sondern fast ist ihr der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Es sind also Menschen, die in der kreativsten Phase ihres eigenen Lebens zwischen dem 25. und 35. Lebensjahr in die Notwendigkeit gezwungen werden, die Grundlagen ihrer eigenen Existenz und auch die ihrer Kultur völlig neu zu überdenken. Und das ist das, was sie tatsächlich in einzigartiger Weise auch leisten.
Man kann ja auch sagen, dass die, das zeigen Sie ja in dem Buch sehr schön, dass das Paradigma, was bis dahin eigentlich in der Philosophie prägend war, sozusagen der Kantianismus, dass der natürlich auch durch unterschiedliche Einflüsse, Sigmund Freud, Stichwort, zum Ende kommt. Wenn Sie diese philosophische Konstellation nochmal und auch gerne nochmal die politische, damit wir so einen Eindruck bekommen, in welcher Zeit die denken, weil man denkt ja nicht im luftleeren Raum.
Nee, natürlich, Sie sagen ja, Kant ist immer noch die prägende Figur der deutschsprachigen Philosophie und eine kantische Ausgangsfrage, die lautet, was ist der Mensch? Und die gemeinsame Antwort, die diese vier Denker geben, ist zunächst die, der Mensch ist ein sprechendes Wesen. Die Sprache ist der Grund und der Fundament unserer Lebensform. Wer über die Sprache und den Menschen als sprechendes Wesen nichts zu sagen hat, der kann unsere Lebensform nicht verstehen. Und dann entwickeln alle vier ausgehend von dieser Gemeinsamkeit, weil sie sehr verschiedene Personen, sehr verschiedene Hintergründe, sehr verschiedene Charaktere verinnerlicht haben, ganz verschiedene Antworten darauf, was es bedeutet, ein sprechendes Wesen zu sein. Aber die Sprache als Mittel der Kommunikation ist natürlich auch deswegen von besonderem Interesse, weil der Erste Weltkrieg eine Verheerung auch des öffentlichen Sprechens durch Propaganda, durch Lüge, durch Demontage erfahren hat, sodass die Frage, wozu Sprache eigentlich gut ist und ob sie ein Mittel der Erkenntnis oder ein Mittel der Verhehlung ist, für alle wichtig ist. Und so versuchen sie aufgrund einer Situation der totalen Desorientierung, die durch Sprache herbeigefügt wurde, durch die sprachliche Aktivität des Philosophierens, die heilsamen Kräfte in ihrer eigenen Kultur wieder zu aktivieren.
Ja, und Kant, der ja auch sozusagen davon ausgegangen ist, dass das menschliche Bewusstsein eigentlich dem Subjekt sozusagen, wie soll man sagen, transzendent ist,
ja.
Das kommt natürlich auch durch, zum einen durch Darwin und dann ganz wichtig durch Sigmund Freud eben auch zum Einstürzen.
Ja, Sie haben natürlich ganz recht, die Fundamente der Kultur sind nicht nur auf kultureller oder gesellschaftlicher Weise fraglich geworden. Es ist nicht nur so, dass Faschismus und Kommunismus um die Wut der Gesellschaft buhlen. Auch die Physik erlebt eine Grundlagentransformation. Heisenberg beispielsweise 1926 mit der Unschärferelation. Die Einsteinsche Relativitätstheorie lässt die Grundkategorien oder Anschauungsformen von Raum und Zeit anders organisieren. Darwin hat gezeigt, dass der Zufall und nicht die Notwendigkeit, das Werden der Arten regiert. Das heißt, es ist ein ganzer Raum tiefer Verunsicherung, der sich in der Frage, was ist der Mensch, eigentlich bündeln lässt. Und das Großartige an diesen vier Denkern ist eben, dass sie einerseits diese Veränderung und diese Desorientierung als etwas Produktives, als eine Möglichkeit der Selbstfindung sehen. Man kann das vielleicht auch auf die Formel bringen, dass große Krisenjahre gute Jahre für die Philosophie ist. Und das Zweite, dass ihnen die Philosophie nichts Äußerliches ist, sondern dass sie ihre eigenen existenziellen Krisen, ihre Liebschaften, ihre Fiaskos, ihre finanziellen Nöte, dass sie porös und geschmeidig genug sind, aus ihrem Leben heraus Erfahrungen zu machen, die dann ganz entscheidend für ihre Theorieentwicklung sind. Und mir ist das sehr wichtig, diese Klammer zwischen Leben und Philosophie, weil wir oft über Philosophie so denken, da gibt es ewige Probleme, die durch die Ewigkeit in die Ewigkeit hineingesprochen werden. Das Buch heißt auch deswegen Zeit der Zauberer, weil man das Denken einer Person ohne die Verankerung in der jeweiligen Zeitspanne gar nicht recht beurteilen und verstehen kann.
Ja, dann könnte man natürlich andererseits sagen, warum sind diese vier Philosophen für Sie Zauberer? Gerade wenn man jetzt Kant nimmt, könnte man sagen, naja, es gibt ja bei den Vieren sozusagen den Bruch mit der Metaphysik. Das Sprechen wird wichtig in der Frage danach, was der Mensch eigentlich ist. Und wenn wir zum Beispiel daran denken, wie Sartre das beschrieben hat, den Schock, der sich bei ihm eingestellt hat, als er zum ersten Mal Heidegger gelesen hat, weil da eben wirklich jemand aufhört, sozusagen mit der, ja, man kann sagen, traditionellen Philosophie in gewissem Sinne, aber sozusagen mit dieser Metaphysik. Wenn man jetzt sagt, Zauberer, sind das natürlich irgendwie Metaphysiker?
Also ich glaube, es gibt verschiedene Weisen, warum Zauberer ein guter Begriff ist für diese vier Denker. Das erste ist, dass sie selber, wie viele oder fast alle große Philosophen, auch ein inszenatorisches, ein performatorisches Potenzial haben. Sie inszenieren sich als Denkpersona. Ein großer Philosoph hat oft charismatisch auch etwas von einem Showman. Er weiß einen zu bezaubern, auch in dämonischer Weise, wie bei Heidegger der Fall. Das zweite ist, dass Philosophie etwas tut, was wir vielleicht oft vergessen, wenn wir Heidegger lesen, wie er über den Hammer schreibt, oder wenn wir Benjamin lesen, wie er über die Passagen schreibt. Es ist unmöglich, danach auf die Straße zu gehen und die Welt nicht anders zu sehen. Das heißt, so wie man Dostojewski liest und die Menschen anders sieht oder Kafka liest und anders aufwacht, so hat auch die Philosophie die Fähigkeit, das Alltägliche in neuer Weise sichtbar zu machen, es entweder zu verzaubern oder idealerweise zu entzaubern, auf das man klarer sieht. Das ist auch ein zauberhafter Aspekt der Philosophie und natürlich spielt dieses Buch auch auf den großen Roman der 20er Jahre an, den Zauberberg von Thomas Mann, der in Davos spielt, und der Spannungsbogen des Buches bewegt sich auf ein Ereignis zu, das ebenfalls in Davos stattfindet, die Davoser Disputation zwischen Martin Heidegger und Ernst Cassirer, auf der gleichsam zwei Weltbilder aufeinander prallten, und diese Disputation ist eben ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Und da trafen, so wie Settembrini und Naphta im Zauberberg, Heidegger und Cassirer aufeinander und stritten darüber, was der Mensch ist und wohin sich die Kultur entwickeln soll.
Genau, dieses Ereignis, 1929, März in Davos. Ich fände es schön, wenn Sie dem Publikum nochmal, weil das in dem Buch sehr eindrücklich ist, nochmal kurz beschreiben, weil Sie sagen ja, das ist im Prinzip das Ereignis, an dem dieser Paradigmenwechsel sozusagen ins Bild gesetzt wird, könnte man sagen. Was passiert dort auf dem Berg? Auch diese Geschichte mit dem Skifahren und so, dass man so versteht, wer trifft da aufeinander und was ist da die Zeitenwende letztlich?
Also für jemanden, der ein erzählendes Sachbuch schreiben will, ist Davos, die Disputation zwischen Heidegger und Cassirer, so schön, dass man sie eigentlich hätte erfinden müssen, wenn sie nicht wirklich stattgefunden hätte. Es ist zunächst der klassische Generationenkonflikt zwischen einem jungen, wilden Denker, der die gesamte Geschichte der Philosophie radikal destruieren will, um neuen Freiraum zu schaffen. Das ist Martin Heidegger. Martin Heidegger kommt aus kleinbürgerlichen, katholischen Verhältnissen. Er trifft auf eine etablierte akademische Gestalt, die aus jüdischen, großbürgerlichen Verhältnissen kommt. Und so konzentrieren sich in diesen beiden Gestalten im Prinzip die herrschenden und die spannungsreichen Kontraste der gesamten Weimarer Republik. Die beiden streiten darüber, was der Mensch ist. Das ist die Leitfrage dieser Disputation. Und es gibt eine Stelle an dieser Disputation, in der ein Student fragt: Herr Heidegger, was ist für Sie denn die Funktion der Philosophie? Und Heidegger sagt, die Funktion der Philosophie besteht darin, uns bereit zu machen für die Angst, uns hineinzuwerfen in die Grundlosigkeit unserer Existenz, uns so eng zu machen, dass wir irgendwann aus dieser Enge heraus den Mut finden, uns selbst zu wählen. Und Cassirer sagt genau das Gegenteil. Er sagt, die Funktion der Philosophie besteht darin, uns frei zu machen von der Angst vor der Endlichkeit. Sie besteht darin, uns weltoffen zu machen für den großen Raum des symbolischen Gestaltens. Sie besteht darin, uns demokratisch einander zuzuwenden und ein kosmopolitanes Ideal der Völkerverständigung zu pflegen. Und wenn Sie daran denken, dass das die Konzentration einer Spannungssituation der Weimarer Republik ist, völkische Verengung im Namen der Angst und kosmopolitane Öffnung im Namen der Kultur, dann ist das eine Konstellation, die uns, meine ich, gerade heute besonders viel zu sagen hat.
Ja, das ist leider wahr. Bleiben wir kurz nochmal, wir kommen hoffentlich noch auf die Gegenwart, bleiben wir kurz nochmal bei Heideggers Antimodernismus. Dieser Hass auf alles Subjektive, dieser Hass der Großstadt. Benjamin hingegen, der sich kaum entscheiden kann zwischen Moskau, Berlin, Paris, er liebt die Großstadt. Dieser spezielle heideggerianische Antimodernismus, ist der nicht sozusagen etwas sehr Singuläres in dieser Konstellation der vier Philosophen? Oder inwiefern sind die anderen auch antimodernistisch?
Also der Hass auf die Großstadt, auf die Beschleunigung des Lebens, auf die Masken, auf die Scheinhaftigkeit, auf das Smalltalk, das ist bei Heidegger extrem ausgeprägt. Er hat ein Eigentlichkeitsideal, das immer mit einer Heimatverbundenheit und Erdverbundenheit verbunden ist. Das ist aber auch etwas, was Wittgenstein hat. Wittgenstein hasst die Großstadt auch, hasst alles Scheinhafte, will eine reine spirituelle Existenz führen, die durchaus religiös stark heiligkeitsgetriebene Motive hat. Und bei Benjamin ist es so, auch er verzweifelt an der wahren Förmigkeit des städtischen Daseins. Auch er denkt, dass der Kapitalismus aus dem Ruder läuft, dass die Beschleunigung falsch ist. Aber man könnte sagen, er sagt, wir müssen uns in die Verzweiflung stürzen dieser Großstadt, um Mittel und Wege der Rettung zu finden. Deswegen würde er sagen, ja, die Moderne ist falsch, aber wir können sie nicht rückgängig machen. Wir müssen innerhalb dieser Beschleunigungsdynamik Wege finden für, wie er es sagt, Öffnungen, Ausgänge in die Rettung. Und natürlich ist es richtig, was Sie sagen, das sind alles vier antimoderne Denker, drei von ihnen waren auch keine Demokraten, nur Ernst Cassirer hat ein positives Verhältnis zur Weimarer Republik und alle vier glauben auch, dass es einen Punkt zu identifizieren gilt in der Vergangenheit, an dem mit der Philosophie etwas falsch gelaufen ist und mit unserer Kultur etwas falsch gelaufen ist und ein gemeinsamer Nenner, den sie dann alle vier ausmachen, ist René Descartes als Vater der modernen Philosophie, der zum Beispiel von einer starken Trennung von Subjekt und Objekt ausging. Er wurde von diesen Denkern so verstanden, dass es eine starke Trennung zwischen Leib und Geist gibt. Er wurde von diesen Denkern so verstanden, dass es Denken und Rechnen dasselbe seien. Und das glauben alle vier, da ist etwas falsch gelaufen und sie suchen nach Neuanfängen innerhalb der Geschichte der Philosophie in ihrer Zeit, um nicht weniger zu tun, als ihre Kultur von den Krankheiten zu heilen, die sie als extrem ausgeprägt erfahren.
Nun behaupten Sie ja, dass dieses Jahrzehnt das letzte Jahrzehnt in der deutschen Geistesgeschichte, Philosophiegeschichte und Geistesgeschichte ist, wo die Philosophie nochmal einen Innovationsschub bekommen hat. Da könnte man natürlich jetzt sagen, naja, Hannah Arendt, Theodor W. Adorno, vielleicht auch Horkheimer, die kommen ja alle noch. Also ist das jetzt nicht so hochgehängt?
Wer das so empfinden will, der darf das tun und der wird dafür Gründe finden. Ich will aber mal eine Gegenerzählung starten. Wenn wir die großen philosophischen Schulen der Gegenwart betrachten, sowohl akademisch als auch populärphilosophisch, da gibt es den Existenzialismus, der ist ohne Heidegger überhaupt nicht zu denken. Dann gibt es die Hermeneutik von Gadamer, einem Heidegger-Schüler, die ohne Heidegger gar nicht zu denken ist. Dann gibt es die kritische Theorie und die Frankfurter Schule, die ganz explizit sagt, Benjamin ist unsere Gründungsgestalt. Dann gibt es die analytische Sprachphilosophie, die in Wittgenstein ihre mythische Ursprungsfigur findet. Und es gibt den weiten Raum, gerade in Deutschland, der Kulturwissenschaften, die ohne Ernst Cassirer gar nicht denkbar wären. Es hat immer etwas von einer Setzung, solch einen komplexen Raum zu organisieren. Aber diese vier sind schon eine Möglichkeit, sich im weiten Raum des Denkens zu orientieren. Und man kann sagen, dass wir alle heute, die wir philosophieren, sei es an der Akademie oder im natürlichen Leben, in den Spuren dieser Denker uns befinden, ob wir das wollen oder nicht.
Sie haben vorhin die Gegenwart schon angesprochen. Mein Gefühl ist auch oft, dass tatsächlich jetzt nicht nur, wenn man auf die Rechten schaut, sondern dass man auch in anderen Teilen des politischen Feldes so eine merkwürdige Lust auf Eigentlichkeit beobachten kann. Ne? So dieses Gefühl, ja, das ist ja alles so beliebig. Es ist sozusagen auch diese Obsession nach Gefühl und nach dem Echten und sich nochmal zu spüren. Also was ich so unter diesem Begriff der Eigentlichkeit alles, was man da alles drunter versammeln kann. Sehen Sie das auch und was denken Sie, wo kommt es her?
Also der eigentliche Eigentlichkeitstheoretiker in diesem Vierergespann ist sicher Heidegger. Und man muss dazu wissen, dass die 20er Jahre von einer Skepsis gegenüber Maskenhaftigkeit, Schauspielerei getrieben waren, die sehr stark mit antisemitischen Vorurteilen verknüpft war. Denn wenn man sagt, der spielt nur, er ist eigentlich nicht er selbst, er hat keine Heimatverbundenheit, er liebt lieber die Großstadt, dann ist man in dem Gestell des Antisemitismus, das für die 20er und 30er Jahre beherrschend war. So ist der Drang, authentisch eigentlich nur man selbst zu sein, politisch kein Unschuldiger. Und Ernst Cassirer, der selbst Jude ist, weist das auch in seinen Vorlesungen der 20er Jahre klar aus. Er sagt zum Beispiel auch, dieses ganze Beharren, dass sich nur in Ausnahmesituationen der wahre Charakter eines Menschen zeigt, so wie es Heidegger verkündet, so wie es auch Wittgenstein, der selbst auch Jude ist, verkündet, da sagt er, das hat etwas Hochproblematisches, weil damit letztlich gesagt wird, dass es einen Wesenskern gibt, den man eigentlich noch entdecken muss und der sich nur in Situationen der Todesnähe oder der besonderen Angestrengtheit zeigt. Und Cassirer sagt, das ist eine ganz falsche Weise, über den Menschen zu denken. Es gibt gar keinen Charakterkern. Ein Mensch sollte man daran messen, wie er in jeweiligen Situationen sich verhält. Und da kommen wir auf keinen Kern. Das ist eher so wie eine Zwiebel, die man schält und schält und schält, ohne dass man auf einen Kern kommt. Und wenn man erstmal von Wesenskernen spricht, dann ist man ganz stark im völkischen Denken. Und das ist dann auch politisch keine unschuldige Sache mehr.
Was denken Sie, woran das liegt, dass diese Theoreme und diese, sagen wir, Begriffe und Gefühle vielleicht, diese Affekte, wieder Konjunktur haben?
Das hat etwas damit zu tun, glaube ich, dass die Konstellation der 20er Jahre der unseren ähnelt. Es ist auch eine Zeit großer Desorientierung, es ist eine Zeit großer medialer Schübe. Der Zeitungsmarkt explodiert, die Radios kommen, wir haben neue Medien wie Fernsehen, wie Film. Wir haben starke Schwankungen im wirtschaftlichen Verhältnis. Ja? Euphorie, Depression, Finanzmarkt, Inflation, große Spannungsverhältnisse der 20er Jahre. Wir haben relativ große Flüchtlingsbewegungen, auch innerhalb von Deutschland, was man gar nicht so weiß, innerhalb der 20er Jahre. Das heißt, es ist eine starke Desorientierung. Und es ist gleichzeitig aber auch, und das ist interessant, das Gefühl, dass man sich von gewissen Wurzeln des Daseins schädlich distanziert hat. Und bei Heidegger ist eben auch so eine Kippfigur. Man kann sagen, ja, dieses ganze Pegida-hafte, völkische Erdner, das ist in ihm, aber er ist eben auch ein Vordenker der Umweltbewegung. Der Begriff Umwelt spielt in Heideggers Vorlesungen der 20er Jahre eine riesengroße Rolle. Viele ökologische Gedankengänge, die wir heute auch von den Grünen kennen, die sind unheimlich stark in Heideggers Denken verankert. Und das ist eine Spannung, die interessant ist zur Deutung unserer Zeit. Wenn wir wirklich heimatverbunden leben wollen, wenn wir ökologisch leben wollen, wenn wir unsere Umwelt schützen wollen, dann war das in den 20er Jahren schon immer auch eine politische Positionierung, von der man nicht so leicht sagen möchte, ob sie jetzt direkt links oder rechts wäre.
Also die politischen Konstellationen oder zivilisatorischen Konstellationen ähneln sich, sagen Sie. Wir haben in dieser ersten Konstellation der 20er Jahre den Höhepunkt der Philosophie und wir haben jetzt, Sie haben sich neulich zu Wort gemeldet, ich glaube in der Zeit war es, mit einem Essay, der viel diskutiert wurde, wo Sie behaupten, die deutsche Philosophie ist auf dem Tiefpunkt ihrer Geschichte. Also da gibt es keine Wiederholung. Die deutsche Philosophie ist auf dem Tiefpunkt.
Die deutschsprachige
Philosophie.
Das ist schon ein großer Unterschied.
Ja, das stimmt. Ja. Aber dennoch, die deutschsprachige Philosophie ist auf dem Tiefpunkt und sie sei weltfremd. Das müssen Sie uns erklären.
Wenn man davon ausgeht, dass Philosophie zunächst mal keine akademische Tätigkeit ist, ich würde sagen, es gibt gar kein akademisches Philosophieren. Es gibt Philosophieren. Man kann an der Akademie philosophieren, man kann in anderen Kontexten philosophieren. Und Philosophie einer Weise ist auch das eigene Leben mit zu bedenken. Dann hat sich die akademische Philosophie, wie sie sich heute an den Universitäten darstellt, von dieser Klammer entfernt. Das ist ein Studium, das man mit Karrierezielen aufnimmt. Und wenn Sie einen Philosoph des Geistes jetzt in Leipzig fragen, was hat das mit deinem eigenen Leben zu tun, dann wird er sagen, falsche Frage, ich bin Wissenschaftler, ich bin dafür unzuständig. Und das beklage ich. Ich glaube, es ist nicht gut für die Philosophie. Es ist in gewisser Weise ein Verrat an ihrer Mission von Sokrates ab. Wir müssen Philosophie als etwas verstehen, das mit der eigenen Existenz zu tun hat. Und das Zweite ist, dass nun mal es so ist, dass wir in einer vergleichsweise starken Phase der Stagnation sind, in der Fragen ausdifferenziert und ausdestilliert werden, aber nicht neue Fragestellungen im eigentlichen Sinne aufkommen. Und Heidegger, wie Wittgenstein und Cassirer und Benjamin schaffen es eben, ganze neue Forschungsfelder durch neue Fragerichtungen aufzureißen. Und das ist etwas, was wir in Deutschland die letzten 30, 40 Jahre einfach nicht gesehen haben. Man kann sagen, Hochzeiten der Philosophie sind selten und die kann man nicht künstlich erzeugen. Andererseits ist es so, dass in Deutschland noch nie mehr gut ausgebildete Philosophen gelebt haben als in diesem Moment. Und es ist trotzdem eine große Stagnation des Denkens und ich glaube, die Akademie, wie auch die Öffentlichkeit, ist schon aufgerufen, darüber nachzudenken, warum das eigentlich so ist.
Aber vielleicht hat ja auch Hegel recht, der sagte, dass die Philosophie immer nur wie die Eule der Minerva ihren Flug mit dem Anbrechen der Dämmerung beginnt. Das heißt, sie muss zu spät kommen.
Also ich glaube nicht, dass wenn man Walter Benjamin in den 20er Jahren las, dass man das Gefühl hat, dass da jemand zu spät kommt, sondern dass er zu früh kommt. Ich glaube auch nicht, dass Ernst Cassirer ein Denker ist, der in den 20er Jahren zu spät kommt. Ich würde sagen, seine Zeit für unsere Kultur kommt erst noch. Und das ist ja das Faszinierende, wenn Sie die das Zeit Das ist ja das Faszinierende, wenn Sie diese Originaltexte lesen, und da kann ich nur jeden dazu auffordern, das sind Stücke und Formen des Denkens, die direkt zu uns sprechen, die waren damals nicht hinten dran, sondern vorne weg. Und all das, was dort geschrieben ist, hat auch teilweise gerade bei Heidegger und bei Benjamin, ich würde sagen, fast etwas Prophetisches. Da werden Symptome und Analysen getroffen, die heute uns treffen, mehr noch als in den 20er Jahren.
Aber ich bin jetzt trotzdem weiter ketzerisch und sage, Sie haben geschrieben, dass es keine Verbindung mehr zwischen individueller Lebensgestaltung und akademischer Philosophie gibt. Nun können wir natürlich sagen, naja, die Königsdisziplin ist eh die Soziologie und die beschäftigt sich mit Fragen des Rassismus zum Beispiel. Oder andererseits könnte man sagen, naja, ist es denn überhaupt so wünschenswert? Weil bei Heidegger, wo es diese ganz starke Verbindung gab zwischen individueller Lebensphilosophie und Hüttenphilosophie, da ist ja sozusagen, ich meine, er ist zwar am Beginn des Existenzialismus, aber er ist auch Nationalsozialist. Also vielleicht ist diese Verbindung auch gar nicht so der Schlüssel.
Ich will nicht sagen, dass diese Verbindung immer heilsam ist, genauso wie ich nie behaupten würde, dass Philosophie glücklich macht. Philosophie macht genauso wenig glücklich, wie Sport gesund ist. Aber was Philosophie tatsächlich tut, sie dynamisiert die eigene Lebensweise. Sie stellt das Individuum unter einen Druck, einen Rechtfertigungsdruck, aber auch einen Neugierdruck, was die Umwelt angeht. Und natürlich, Heidegger ist ein Beispiel dafür, wie fatal es sein kann, philosophisch das umsetzen zu wollen, was man gedacht hat, auch politisch. Aber auch eine Gestalt wie Wittgenstein. Wissen Sie, Wittgenstein kommt 1919 aus Kriegsgefangenschaft, hat den Traktatus beendet, ist in dem festen Bewusstsein, alle Probleme der Philosophie im Wesentlichen gelöst zu haben. Und was tut er? Er verschenkt sein gesamtes Vermögen, mehrere Millionen, wahrscheinlich mehrere hundert Millionen, wird Volksschullehrer in der Provinz, in einem Gebirgsdorf. Warum? Weil er geglaubt hat, seine philosophische Mission ist zu Ende. Er hat alle Fragen geklärt. Und dann wollte er nur noch eins: nie wieder philosophieren und ein sinnvolles Leben führen. Jetzt kann man sagen, das ist irgendwie pathetisch, das ist übertrieben, das gefällt uns heute nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass diese vier Zauberer uns etwas darüber zu sagen haben, wie wertvoll es ist, ein Leben im Geist zu führen und was es für das eigene Leben auch bedeuten kann.
Welcher der vier Philosophen ist Ihr Lieblingsphilosoph?
Ich habe wirklich das Buch versucht zu schreiben aus so einer Art transzendentalen Obdachlosigkeit, in der ich mich nicht entscheiden muss, wen ich lieber mag oder wen ich gefährlicher oder sympathischer finde. Es ist, glaube ich, in so einem Buch wichtig, dass man versucht, das Individuum so klar wie möglich sichtbar zu machen und die Stärke seiner Gedanken in der bestmöglichen Weise darzustellen. Ich würde sagen, es ist eine vielstimmige Darstellung. Ich will mich nicht darauf verlästigen, dass ich jetzt Heidegger unsympathisch finde. Ich finde ihn unsympathisch oder Kassierer bewundernswert. Ich finde ihn bewundernswert. Aber wir müssen diese Individuen als das wahrnehmen, was sie sind. Und wir hätten ihre Stärken nicht ohne ihre Schwächen. Und ich will keine der Stärken dieser Menschen missen, weder für mich persönlich noch für die Kultur, in der wir leben.
Nun hat das Buch auch Elemente, wo Sie sozusagen über das Faktische hinausgehen und etwas Fiktives inszenieren zwischen den Philosophen, das so nicht stattgefunden hat. Was ist das für eine Methode? Was versprechen Sie sich davon? Warum haben Sie die gewählt? Also Stichwort, es gibt so eine Art Boxkampf, nicht? Wo Sie
ja, einerseits
Ideen ausfechten.
Im Moment, das ist eine Frage der Darstellung, wenn es sehr schwierig wird, wie zum Beispiel in gewissen Teilen der Davoser Disputation, dann glaube ich, dann kann man formal als Erzählender vorgehen, indem man es möglichst spannend macht, indem man das dramatisiert, weil das dann den Leser auch hoffentlich ergreift. Aber natürlich ist es so, dass es in der Philosophie die Idee einer Konstellation gibt. Das ist ein Wort von Benjamin, er sagt, wir müssen die Sterne so begreifen, dass sie Sternbilder geben und dass wir sie als Gesamtheit dann besser in den Blick geben. Und diese vier Zauberer sind für mich sozusagen die Sterne am Firmament, das ist seit 20er Jahren und ich habe versucht, ihnen ein Sternbild zu geben, dass sie gemeinsam als eins sichtbar werden. Denn obwohl sie einander eigentlich nicht kannten und sich nur selten getroffen haben, haben sie doch einander die ganze Zeit beobachtet und sie sind sozusagen wie eine Blüte, die sich aus einer Frucht öffnet. Und wenn wir sie nicht zusammen verstehen, glaube ich, dann verstehen wir sie schlechter.
Also ich bin eigentlich kein Fan des Rankings, aber ich muss jetzt noch mal eine Ranking-Frage stellen. Vielleicht liegt es an diesem Boxkampf. Jedenfalls die Frage ist, welcher der vier Philosophen ist heute noch der, welcher übt heute noch den größten Einfluss aus? Was denken Sie?
Ich glaube, faktisch in der Kulturkritik und im Journalismus ist das Benjamin. Also jeder Kulturjournalist ist Benjaminianer, ob er das jetzt will oder nun mal nicht. In der analytischen Philosophie ist Wittgenstein sicher eine ganz, ganz treibende Kraft. Und der Denker, der für uns, glaube ich, jetzt zu entdecken wäre, der mehr untergründlich gewirkt hat und der von der deutschsprachigen Kultur vergessen wurde, weil er ins Exil gezwungen wurde, ist Ernst Cassirer. Ernst Cassirer ist sozusagen der stille Held des Buches und die Entdeckung, weil ich glaube, dass Cassirer der Denker ist, der uns für die Zukunft und für die Weite des symbolischen Gestaltens, in der wir leben, am meisten zu sagen hätte. Und ich würde mich sehr freuen, wenn manche Menschen sagen, den Cassirer, den kannte ich noch nicht, aber das war ein ganz schön großer und interessanter Denker. Ich glaube tatsächlich, es war das letzte Universalgenie des 20. Jahrhunderts. Er hat über Einsteins Relativitätstheorie geschrieben, über Linguistik, über Mythenforschung, über Religion, über Kunst, er hat 250 Bücher allein in der Straßenmann gelesen, um seine erste Philosophie der symbolischen Formen zu schreiben. Er ist ein unfassbarer Denker, der nicht die Beachtung gefunden hat in der Philosophiegeschichte, die er eigentlich verdient.
Und wenn wir nach Frankreich schauen, dann müsste man wahrscheinlich sagen, dass tatsächlich Heidegger der relevanteste Gegenwartsphilosoph aus dieser Konstellation ist.
Ja, das ist natürlich auch ein Paradox. Die meisten begabten Schüler von Heidegger waren Juden. Die französische Philosophie hat aus Heidegger sehr viel machen können, aus historischen Gründen, als das in Deutschland der Fall war. Und natürlich ist Heidegger jetzt auch durch die Rezeption der schwarzen Hefte, Sie haben das wahrscheinlich gehört, das sind so denkbare Bücher aus den 30er Jahren, in denen starke, schwere antisemitische Ausfälle sich aneinanderreihen. Das ist wirklich so, dass man danach duschen will, wenn man das gelesen hat, das hält man kaum aus. Heidegger ist eben ein Mensch, der kleiner war als sein philosophisches Genie als Mensch. Und ich glaube, wir würden uns alle etwas antun und auch seiner Größe nicht gerecht werden, wenn wir ihn nur auf den Antisemitismus reduzieren. Es ist einfach so, dass wenn man Sein und Zeit aufschlägt und die Zeuganalyse zuerst liest, dann hat das eine Wucht, die jeden neu philosophierenden Studenten einfach ansprechen muss. Und wir haben jetzt einfach zwei Entscheidungen. Wir könnten da so ein Parental Advice Aufkleber drauf machen, Achtung, Antisemitismus, lest das nicht. Ich glaube, das ist die falsche Entscheidung. Ich glaube, man muss sich klar sein, wer Heidegger war, welchen dunklen Weg er genommen hat, aber wir sollten trotzdem offen bleiben für die Wucht und die Kraft seines Denkens und die wird auch noch auf lange Zeit sehr erheblich sein.
Aber trotzdem kann man sich auch fragen, ob die Franzosen ihn zum Teil überhaupt, ob sie den verstanden haben. Also ich bezweifle ja immer noch, dass er übersetzbar ist. Und zum anderen gab es ja auch tatsächlich eine Auseinandersetzung zwischen Sartre und Heidegger, wo Heidegger Sartre völlig abgesprochen hat, dass er ihn auch nur annähernd verstanden habe. Und Sartre hat ja auch später dann tatsächlich von Heidegger abgelassen.
Ja, das ist so. Das wird jetzt wahrscheinlich philosophiehistorisch sehr, sehr diffizil. Aber wenn es eine Gestalt gibt, die, glaube ich, sehr viel stärker von Heidegger und Husserl, der Heideggers Lehrer, ist geprägt worden, dann ist das sicher Jacques Derrida und die Dekonstruktion, die starke heideggerianische Impulse hatte. Der Existenzialismus ist ja an sich gar keine Philosophie, die heute akademisch ernst genommen wird. Die hat auch gar keine große Wirkung, das kann man von der Dekonstruktion nicht sagen. Insofern würde ich sagen, wenn es eine große Transformation in Heidegger gab, in der französischen Philosophie, dann eher über die Gestalt Derrida, und die wirkt heute in alle Bereiche des Denkens weiter. Wir hätten zum Beispiel überhaupt keine Gender-Diskussion ohne die Impulse von Derrida. Das heißt, es gibt Untergründigkeiten des Denkens, von denen man fragen kann, wo kommen die eigentlich her? Und ich denke, viele Wege führen da zurück in die 20er Jahre.
Das ist jetzt ein Zufall.
Nein, das ist so gemacht.
Kleiner Scherz. Ja, vielen Dank, dass Sie hier waren, Herr Eilenberger. Es hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Ich kann Ihnen das Buch nur empfehlen. Auch das Buch macht großen Spaß und es ist auch ohne philosophisches Vorwissen sehr schön zu lesen. Ja, vielen Dank. Ein Applaus für Herrn
Ich danke Ihnen.
Buchmessefunk. Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.